Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oper ohne Ehrfurcht. Nummer 3. Ab 3 wird's eine Tradition, Daniel. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Hallo, hallo.
Und mal wieder danke für eure Reaktionen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt. Jetzt würden wir uns noch mehr freuen, wenn ihr mit uns ins Diskutieren kommt. Aber wir kennen uns ja vielleicht auch noch nicht so lange. Also alles gut. Unser heutiges Werk, das wir besprechen wollen, das hat auf jeden Fall Diskussionspotenzial. Wir reden heute nämlich über Tosca. Und auch hier gibt's wieder einen schönen biografischen Kniff, finde ich. Wir können heute mal voll in unsere Berufswelt einsteigen, Daniel, weil ich habe unlängst eine Tosca rezensiert. Am Wochenende war ich in Immling beim Immling Festival und habe Tosca gesehen. Und Tosca wird so ein bisschen meine Sommeroper, weil letztes Jahr habe ich dich im Sommer in der Schweiz besucht und wir haben eine Tosca gesehen, für die du Dramaturgie gemacht hast.
Ja, genau.
Es ist, finde ich, auch so ein bisschen so ein Streberwerk, Tosca. Da ist die Musik grandios, da ist die Handlung wirklich gut. Also eigentlich, Daniel, eine sichere Bank, wenn man das programmiert, oder?
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass Tosca so ein ideales Anfängerstück ist. Weil es ist erstens nicht lang, es ist super, super spannend. Die Geschichte ist wirklich super spannend. Die Musik packt einen wirklich so richtig. Also ich glaube, Tosca ist so ein Stück, mit dem du, so blöd jetzt klingt, neues Publikum gewinnen kannst.
Absolut.
Weil ich glaube, gerade selbst wenn du mit Jugendlichen, glaube ich, in Tosca gehst, die finden das, glaube ich, geil, weil es einfach geil ist.
Es ist ein Thriller.
Ja, ja.
Es ist ein Thriller. Es ist, glaube ich, auf den ersten Blick auch mal eine Liebesgeschichte. Aber warum ist es auch für Freaks wie uns interessant oder warum gehen Leute nach Jahrzehnten Oper da immer noch gerne rein? Weil ich finde, dass Tosca ganz, ganz viel unter der Oberfläche zu bieten hat und eben nicht eine Liebesgeschichte einfach ist, sondern ein wahnsinnig starkes Werk über Kontrolle. Und wenn du da die richtige Regie hast, dann finde ich, kann man da richtig was draus machen, richtig viele Deutungsebenen auch rausholen und auch eine sehr moderne Geschichte erzählen, finde ich.
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, wenige Werke sind so eigentlich so genau zeitlich verortet wie Tosca, weil es ist ja eigentlich, kannst du es bis auf den Tag genau sagen, wann es spielt, weil diese Schlacht eben gegen die österreichische Armee da stattfindet. Das heißt, du kannst es wirklich auf den Tag genau machen, wann Tosca stattfindet, und trotzdem ist das, worum es im Werk halt eigentlich geht, also das kann dir genauso eigentlich heute passieren. Das geht eben, wie du sagst, so über Kontrolle. Es gibt diesen Polizeistaat, kann man eigentlich sagen, der die Leute unterdrückt. Und es geht so ein bisschen um Revolution und zwischendurch natürlich auch um Liebe. Aber ja, ich glaube auch, dass das jetzt nicht unbedingt wieder da Anfang 19. Jahrhundert spielen muss, sondern eben auch genauso jetzt spielen kann. Mhm. Und dadurch, dass es gibt ja eigentlich nur drei Hauptcharaktere in diesem ganzen Stück, um die sich alles dreht. Diese Dreiecksbeziehung, muss man ehrlich sagen. Und diese drei sind so extrem gut gezeichnet, psychologisch und charakterweise, sowohl von dem, wie das Libretto geschrieben ist, als auch musikalisch, dass es dich wirklich packt.
Ja, ich finde auch, also diese Liebesgeschichte ist ja eigentlich nur das Schlachtfeld, auf dem diese Machtkämpfe ausgetragen werden, diese verschiedenen, die es ja da gibt, also politisch, emotional, psychologisch. Und ja, diese Figurenkonstellation ist echt interessant, weil du kannst es auf die drei, Tosca, Scarpia, Cavaradossi.
Super basic eigentlich. Also es ist, alle weiteren Charaktere sind wirklich totale Side-Characters, ne? Also
ja.
Selbst Angelotti, der irgendwie doch eine Rolle spielt, ist eigentlich so ein totaler Nebencharakter.
Ja, ich glaube, das ist auch eher so, wie du ja sagtest, mit dieser historischen Einordnung, die jetzt manchmal, finde ich, ein bisschen wichtiger genommen wird, als sie ist. Ich finde das in schlecht geschriebenen Programmheften wirklich immer so ein bisschen abschreckend, wenn man dann da erstmal konfrontiert mit der Background-Geschichte, wie es zu dieser Revolution kommt und so, was du ja eigentlich gar nicht brauchst. Also ja, da tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man das so groß aufbläst.
Genau.
Du brauchst es nicht zu verstehen.
Es muss auch nicht die Revolution von damals sein. Also es muss nicht dieser Kampf zwischen den Monarchisten und den Republikanern da sein in Italien zu dieser Zeit. Das ist zwar schön und gut, wenn es so ist, aber im Prinzip der Konflikt zwischen eben zwei Gruppen und dieser revolutionäre Charakter, der kann ja genauso irgendwann anders spielen. Und drum finde ich eigentlich, dass Tosca im Gegensatz jetzt zum Rosenkavalier, den wir letztes Mal besprochen haben, ganz easy in andere Zeiten und Ortschaft tragen kannst. Weil diese ganzen Rom, Verbindungen, klar sind die auch da, aber die sind jetzt auch nicht für die Story so mega tragend, dass das jetzt einen großen Unterschied macht.
Aber ich finde, trotzdem wird damit sehr ehrfürchtig umgegangen, weil die meisten doch dazu neigen, das wirklich an diesen Orten, also Engelsburg zum Beispiel oder den Palazzo Farnese, dann auch wirklich da reinzusetzen und sich vielleicht ja nicht trauen, da irgendwie mal was
Beste,
zu verändern.
Das Beste davon fand ich eine Produktion, die, glaube ich, jetzt in London neu rauskam, letztes Jahr oder so, wo der dritte Akt nicht direkt in der oder auf der Engelsburg spielt, aber in so einem, ja, keine Ahnung, Irrenhaus oder Gefängnis oder sonst irgendwie ist, wo du aber aus dem Fenster dann den Petersdom siehst, wo ich dachte, okay,
oh.
Doch noch so ein kleiner Hin, by the way, wir sind in Rom.
Ja.
Aber es ist, also von rein, wenn du die Story wirklich auf ihre Basics runterbrichst, muss es weder Rom noch die Zeit damals sein. Also es geht eigentlich mehr darum, dass du eben diesen Polizeistaat eigentlich hast und diese Unterdrückung und diesen Konflikt eben zwischen den zwei Gruppen. Aber das kann ja alles Mögliche sein. Ich meine, schau nach Amerika, da hast du auch deine zwei Parteien, die absolut im Clinch sind und so gesehen.
Auch ein Ansatz.
Könnte genauso sein. Also,
ja.
Da ist dann gab ja plötzlich Donald Trump.
Ja, genau. Klar, könnte man machen. Es gibt ja auch viele, also ich habe, wann war das denn? 2018 hat Michael Sturminger bei den Osterfestspielen Tosca inszeniert und mit dem habe ich damals ein Interview gemacht und der hat auch was sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass du das ja so einfach verorten kannst, weil es immer um das Böse geht und das Böse gibt es immer. Also,
und
wenn du dich traust, meine ich auch, dass er gesagt hat, dann kannst du eben auch eine reale Person nehmen. Wobei ich sowas immer problematisch finde. Aber man kann natürlich auch Dinge andeuten und naja, darum soll es jetzt gar nicht so gehen. Wir haben gerade schon ganz interessant angeschnitten, diese Drei-Personen-Konstellation. Und da mal wieder meine Frage an dich, Daniel. Ist das ein Stück, das man aus jeder Perspektive erzählen könnte? Also kannst du es aus Toscas, kannst du es aus Scarpias oder kannst du es auch aus Cavaradossis Sicht inszenieren?
Ich glaube, ja gut, Tosca sowieso, also das ist aber quasi die Basic Version. Scarpia kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich habe auch Produktionen gesehen, wo das so ein bisschen angedacht wurde. Schwieriger finde ich es tatsächlich bei Cavaradossi. Ich finde auch von den dreien ist er eigentlich so
der Schwächste.
Ja,
gehe ich voll mit.
Das, weißt du, bei Tosca passiert viel irgendwie. Scarpia ist sowieso ein spannender Charakter. Und Cavaradossi findet ihr dagegen so ein bisschen blass. Und der macht halt da sein Ding und sonst irgendwie. Aber er ist rein vom Charakter, finde ich, im Gegensatz zu den anderen beiden, so eher der Schwächere.
Das ist voll der Blender. Und zwar wegen dieser Cevallistelle-Arie. Oder weil er da so als
Trage,
die Folter.
Er ist halt der Tenor. Er ist halt der Tenor. Das lässt sich nicht ändern.
Du möchtest einen bösen Unterton?
Vielleicht.
Nein, also er wird dann geschnappt. Und man kann sagen, ja, er versteckt seinen Freund Ancelotti. Aber mehr macht er eigentlich nicht. Und da wird's interessant, dass eigentlich dann Tosca so in die Machtrolle kommt. Also die übernimmt dann.
Genau, und vor allem, ich denke gerade diesen irren zweiten Akt, da ist die große Konfrontation nicht zwischen Cavaradossi oder Scarpia, die ist relativ kurz und geht schnell vorbei, sondern das Zentrum, der Klimax von dem ganzen Werk ist dieser zweite Akt, wo Tosca und Scarpia wo dieses Gespräch halt nach und nach total eskaliert und wirklich zu einer richtigen Konfrontation wird.
Ja, und das ist ja auch der richtige Machtkampf, weil Scarpia macht das Ganze ja offensichtlicher. Also er hat per se schon mal die Macht als Polizeichef, er hat die exekutive Gewalt an seiner Seite und kann ja alle erschießen lassen. Das macht er in vielen Inszenierungen auch sehr, was mir dann oft mal ein bisschen zu viel wird. Aber auf jeden Fall, er hat diese Möglichkeit und er hat natürlich auch die absolute psychologische Macht, weil er Tosca ja so extrem unter Druck setzen kann. Gerade eben im zweiten Akt, wenn Cavaradossi schon in der Folterkammer sitzt. Aber Tosca hat natürlich auch, die hat eine viel subtilere Macht, weil sie hat Scarpia ja eigentlich alleine durch ihre Person in der Hand. Denn der will ja sie noch viel mehr als diese ganze Macht, finde ich.
Das ist halt dann die Frage, wie klug ist Tosca wirklich? Weil Scorpio ist natürlich, Scorpio ist einfach ein irrer Charakter. Ne? Also der ist super smart, der hat eine Beobachtungsgabe, der weiß, welche Stellschrauben er irgendwo schrauben muss, damit der alles so passiert, wie er will. Das merkt man dann an dem ersten Akt, wo er so ganz gekonnt Tosca mit wirklich minimalen paar Sätzen irgendwie so manipuliert, dass die so eifersüchtig wird, für was gar nicht, ja überhaupt nicht stimmt. Aber trotzdem, er macht es so geschickt und darum spielt er im zweiten Akt total mit ihr. Und da ist ja die Frage, inwieweit durchblickt Tosca das? Natürlich gibt sie da einiges kontra, aber schlussendlich die ganze große Katastrophe passiert ja, weil sie ja dann schlussendlich doch ja irgendwie sozusagen aufgibt und das Versteck von Angelotti verrät. Und dadurch gerät der ganze Ball ja ins Rollen, weil ansonsten hätte er ja auch gegen Cavaradossi eigentlich nichts in der Hand. Da könnte er nicht sicher weiter foltern und sonst irgendwie, aber auch wenn er vielleicht ein blasser Charakter ist, ich gehe mal davon aus, dass Cavaradossi selbst nichts verraten würde. Und so gesehen liegt es eigentlich alles dann an dieser Entscheidung, dass Tosca nachgibt.
Ja, und sich menschlich zeigt, was ja nichts Schlechtes ist. Also
ja, aber im Prinzip killt sie damit Angelotti, Cavaradossi und im Grunde auch sich selbst dann schlussendlich. Also.
Ja, ich glaube, was mich vor allem so stört.
Spoiler, by the
way. Ja, oh je, jetzt haben wir es verraten. Wie blöd. Nee, was mich wirklich ernsthaft und leider auch sehr oft stört, ist, dass sie klar einen schwächeren Charakter vielleicht hat oder empathischer ist auf jeden Fall und dann deutlich nachgibt, aber vor allem, dass sie oft so als die eitle Diva, ich bin so eifersüchtig und meine Eifersucht und ich bin so toll, dass sie immer so, ja, so oberflächlich und auch so, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, so tussig dargestellt ist, aber sie probiert's ja schon, sie ist schon, also ja, sie geht ja da zum Beispiel in die Vollen und sagt übertragen zu Scorpio, du hör mal, ich hab richtig viel Geld, ich bin ein Opernstar, wie viel willst du
denn? Ich finde, das greift viel zu flach natürlich, wenn du sie nur als so eine Tussi irgendwie darstellst, das ist klar. Ich glaube, der Schlüssel dabei ist, Tosca ist eine römische Frau. Und wer die Römer kennt, der weiß, dass die sehr leidenschaftlich sind. Das ist nicht, glaube ich, nicht nur ein Klischee. Und gerade so eine Diva, so eine italienische römische Diva, die hat natürlich Feuer. Und ich glaube, das, weil du merkst schon in diesem Duett im ersten Akt, merkt man ganz stark, dass die liebt ihn über alles, ne? Die Beziehung, das ist fast eigentlich herzzerreißend, wenn du weißt, wie es weitergeht, wenn sie da dieses Duett haben und sich da ansingen und du weißt, oh Scheiße, das ist so der letzte schöne Moment, den die beiden eigentlich haben. Und das eskaliert halt in diesem zweiten Akt und klar gibt sie ihm da total Kontra, ne? Wenn er da fragt, ja quasi, sie hört da diese Schreie von ihrem Geliebten, der gefoltert wird und dann fragt Scorpio, ja, was ist jetzt? Und sie sagt nur, non so nulla, ich weiß von gar nichts. Und das sagt sie ja wirklich so, wirklich, also die hat schon einen starken Charakter und dann eben das mit dem Geld ist dann auch ihrer Moment einfach, ne? Das ist ja, wird da meistens nicht wirklich gesungen, sondern eigentlich mehr oder weniger gesprochen, um das einfach noch so ein bisschen zu intensivieren. Und dann fragt sie eben, quanto il prezzo, quasi, wie viel willst du? Und das ist einfach so, und auch die Reaktion von dem Kapitän, der sagt, lass mich doch von schönen Frauen nicht mit Geld kaufen, ich will was anderes. Also das ist dieses Hin und Her, wenn du zwei gute Sänger, Schauspieler hast, dann ist das wie ein gutes Ping-Pong-Spiel. Ne? Das geht hin und her und das schaukelt sich so gegenseitig auf.
Ja, und du hast es gerade auch schon gesagt, das ist, man weiß ja von Anfang an, das wird sowas von in die Hose gehen. Das wird nicht gut ausgehen. Aber das ist eben ja auch schon reinkomponiert, finde ich, was es eigentlich leicht macht, diese Spannung zu halten. Und das ist, da denke ich auch immer so an Hitchcock, an diese Tischtheorie, ne? Also wenn unterm Tisch eine Bombe liegt, dann ist nicht die Explosion spannend, sondern das Wissen, dass es passiert.
Genau. Und genau mit dem spielt Tosca. Das ist auch interessant, gerade in der Entwicklung von Puccini als Komponisten. Du hast direkt davor La Bohème, das, was du eigentlich ganzes Gegenteil, das ist sehr delikat, das ist sehr intim und so. Und dann kommt Tosca und ist wirklich eine Hetzjagd. Und es gibt ja diesen roten Faden, diese Dramaturgie der Störung wird das genannt, weil du in Tosca nie irgendwie Szenen hast, die einfach auslaufen und dann kommt die nächste Szene, sondern es passiert immer irgendwas. Es ist dann irgendwie der Kanonenschuss, dass da jemand ausgebrochen ist oder der Spoletta stürmt rein und hat irgendwas zu sagen, dass der diese Schlacht verloren ist. Es ist immer irgendwas, was plötzlich passiert und das Publikum ist dann sofort, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du fühlst dich auch, das Publikum da total durchgehetzt durch diese 2 Stunden. Und das macht das auch noch viel intensiver.
Und trotzdem, finde ich, hat dieses Werk auch die ein oder andere Schwäche. Und zwar eben gerade in der Handlung, dass es so ein bisschen, dass Puccini gerade zum Beispiel Tosca und ihre Eifersucht und damit die Darstellung einer Frau so missbraucht, um das voranzutreiben. Weil wenn sie cool wäre, würde es anders ausgehen.
Definitiv, ja. Was auch ganz spannend ist, und deswegen glaube ich, ist das auch heute noch, ist einfach noch heute so ein packendes Werk, ist es gibt ja diese diversen Parallelhandlungen immer. Das ist gerade im 2. Akt, hast du das ganz deutlich, wenn eben irgendwo im Hintergrund, im Hinterzimmer, was wir ja überhaupt nicht sehen, aber du hörst es die ganze Zeit, wird eben der Cavaradossi gefoltert. Und im Vordergrund ist aber währenddessen die Handlung zwischen Scapia und Tosca. Oder ganz am Anfang, während Tosca draußen am Platz eine Kantate singt und das Fenster ist halt offen und du hörst es. Und in dem Moment, als Scapia das Fenster schließt, ist auch die Kantate draußen weg und die reden dann quasi die vordergründige Handlung. Das ist diese Parallelhandlung, das hat was fast Filmisches eigentlich, dass du eigentlich mehrere Handlungen zugleich hast, die du mitkriegst. Das ist schon ein irrer theatraler Effekt, ne? Mhm. Gerade für die Zeit.
Ja, theatraler Effekt. Da finde ich, es liegt auch für Sängerinnen und Sänger so ein bisschen die Gefahr drin. Also wir kennen ja alle Elocevan le Stelle. Das kennen auch Leute, die, glaube ich, so mit Oper überhaupt nichts am Hut haben. Und ich habe jetzt am Wochenende wieder mal so bewusst die Augen geschlossen und auf den Text gehört. Und das ist ja ein wahnsinnig starker, schöner Text. Aber so, wie du es immer gerne sagst, so überberufene Tenöre, die machen da halt voll die Bravour-Arie draus, um zu zeigen, was sie können und wie stark sie sind. Und
because I can.
Ja, genau, because I can. Aber dieses Starke in der Arie, einerseits dieser Abgesang vom Leben und andererseits diese so, ich habe nichts bereut. Ja. Das finde ich viel zu selten so fragil und leidenschaftlich dargestellt, wie es meistens überleidenschaftlich dargestellt. Ja. So, hallo, ich bin ein toller Tenor. Und wenn ihr genug klatscht, dann singe ich es gleich nochmal.
Rechte Hand drauf, linke Hand drauf. Ja. Es ist tatsächlich so, dann sagt er dir, er hat das schon gesungen, das ist irgendwie, aber das ist wirklich ein super intensiver Text. Also das ist generell ein super intensiver Text. Und der will auch interpretiert werden. Und das ist gerade in solchen Stellen auch natürlich schwierig, wenn du diese absoluten Gassenhauer hat, die Moschini da reingeschrieben hat. Aber so ist es halt.
Ja, und das hat mich auch wieder so genervt jetzt in Imling, aber das machen die eigentlich fast überall, dass dann vom Dirigenten oder Dirigentin abgewunken wird, um diesen Szenenapplaus runterzupassen und der macht alles kaputt. Ich hasse es, wirklich.
Ja, das ist gerade da irgendwie super, super schwierig. Aber das hat Puccini übrigens selbst auch sehr gehasst. Darum hat er da eigentlich ziemlich versucht, immer flott irgendwie in die nächste Szene immer rüberzubringen.
Der Übergang ist
mehr in großen Arien gemacht. aber den hörst du meistens nicht von dem Applaus. Und dann muss irgendwie neu begonnen werden. Ja, es ist generell so eine Puccini-Geschichte. Ich bin auch kein Fan davon, aber man muss, glaube ich, da den Sängern auch ihren Applaus gönnen.
Ja, wie gesagt, wenn es mal jemand so fragil interpretieren würde, dann würde ich auch klatschen. Aber ist schon lange nicht mehr passiert. Apropos lange nicht erlebt, wir haben beide die Tosca bei euch gesehen. Ihr habt da Freilicht gearbeitet, also auch ganz viel mit Kulisse. Wir haben eingangs auch schon drüber geredet, diese Kulisse, die eigentlich so viel, ja, Ehrfurcht ausstrahlt, dass viele Regisseurinnen und Regisseure das überhaupt nicht im Geringsten angreifen. Wie war das bei dir damals? Hast du überhaupt daran gedacht, das mal woanders zu verorten, anzubieten, das ein bisschen abzuändern?
Gut, ich kam da war die Idee schon, da war die Grundidee, lag einfach schon auf der Hand und ich fand es auch sehr gut. Es war eben auch Open Air und dafür brauchst du sowieso ein bisschen ja, Mode, was Neues zu wagen. Und ich fand, dass das in der Produktion ganz gut funktioniert hat, weil es schlussendlich das Ergebnis war eigentlich so ein, ja, so ein Netflix-Thriller. Also es war natürlich mit Open Air ein Megaspektakel, aber trotzdem irgendwie an den richtigen Stellen auch so ein totales Kammerspiel. Und das ist, glaube ich, auch an dem Stück die große Kunst, dass du natürlich, also gerade erster Akt, da ist so richtig Rums. Und dann im zweiten Akt musst du das aber irgendwie, es ist halt ein totales Kammerspiel, dieser zweite Akt. Also trotz all diesen parallelen Handlungen oder sonst irgendwie, aber du hast eigentlich nur im Zentrum Scarpia und Tosca und diese Konfrontation und das musst du richtig rausarbeiten. Und da ist einfach so viel Mimik, so viel einfach schon in die Musik reinkomponiert, dass du eigentlich damit arbeiten musst. Und kommt halt irgendwie dann vom ganz Großen aufs ganz Kleine. Und da ist der Regisseur schon sehr gefragt, glaube ich. Und das hat da eigentlich ganz gut funktioniert. Also das lief, die Produktion war sehr, sehr, sehr beliebt. Stunt-Leute und so, also die, ja, hast du ja gesehen. Leute, die Treppe runterfallen und natürlich der legendäre Sprung am Schluss. Der war bei uns, glaube ich, schon besonders spektakulär.
Und besonders hoch.
Und besonders hoch. Und das war der beste Beweis, dass du es auch in einer modernen Zeit spielen lassen kannst, ohne dass irgendwas fehlt.
Ja.
Also ich muss echt sagen, gut, ich bin natürlich da irgendwie involviert gewesen, aber das hat erstaunlich, ich glaube, wenn du es nicht vorher wüsstest, hättest du sagen können, ja, das ist so gedacht, das Stück.
Ja, es war sehr rund, aber ich weiß ja auch, dass du lang dran gearbeitet hast. Was hat dir am meisten Kopfzerbrechen gebracht oder was hat dich am meisten beschäftigt?
Ach, das einfach, dass du, ich meine, das ist dann doch für so eine große Produktion war es, wir hatten etwas mehr als 6 Wochen. Erstens das Wetter natürlich, weil wenn du Open Air spielst, natürlich hängt da viel vom Wetter ab, aber abgesehen davon eben dieses, weil ich glaube, es ist schon gefährlich, dass du dann zu sehr ins Spektakuläre gehst. Wenn du dann zu sehr mit irgendwelchem Spektakel begeistern willst, dann verliert es auch wieder. Und drum musst du eben schauen, dass du immer so die Balance schaffst zwischen eben dem Megaspektakel und viel machen und dann aber in den richtigen Momenten doch wieder alles fokussieren auf, worauf es ankommt. Weil ansonsten fühlt man sich wieder bei Viaggio, wo einfach too much kommt.
Ja, das stimmt. Die Verleitung da ist sehr groß. Und dann auch, wie gesagt, dieser unglaublich wunderschönen und vielfältigen Musik, die Butter vom Brot zu nehmen, weil man einfach mit Effekten überlädt, die ja auch ganz toll sein können. Da war es interessant. Ich habe 2021 in Salzburg die Konzertante Tosca mit Netrebko und Kaufmann und Luca Salzi als Cavaradossi, nicht Cavaradossi, als
Scarpia.
Als Scarpia, natürlich. Wow, das wäre funny. Yes. Nee,
da gab es ja den lustigen Hirtenknaben, kann ich mich erinnern.
Oh ja, das fand ich total süß. Cecilia Bartoli, Pfingstverspiel, Mama hat dann, ich glaube mit 9 hat sie es in Rom damals gesungen, hat sich dann wirklich, war sie nicht zu blöd, den Hirtenknaben zu geben. Das war sehr süß. Das hat mir gut gefallen. Ja. Aber was ich sagen wollte, also das war das hat so gut getragen und das war natürlich auch musikalisch exzellent. Also da war der Kaufmann auch auf der Höhe seiner Cavaradossi-Zeit, muss ich im Nachhinein sagen. Das hat so gut getragen, da hätte mich, glaube ich, an diesem Abend auch sehr schön dirigiert von Zubin Mehta und auch nicht so effekthascherisch, wie man das vielleicht manchmal von ihm erlebt hat.
Ich habe gleich noch was dazu zu sagen.
Ja, bitte, Daniel. Also ich wollte nur sagen, das war ein Abend, der hat mir bewiesen, das funktioniert auch ohne jegliche Szenerie und manchmal könnte das auch stören. In dem Fall hätte es mich vielleicht zu sehr abgelenkt. Ja, so, bitte.
Weil schlussendlich, glaube ich, da viel in dem Stück ist jetzt natürlich Bühnenbild und sonst irgendwas, mal ganz beiseite, kommt es ganz viel auf Schauspielerei, glaube ich, an. Und die Chemie oder diese Beziehungen zwischen den dreien, wenn die gut ausgespielt sind, dass du wirklich Sänger und Sängerinnen hast, die das wirklich gut rüberbringen, dann funktioniert das Stück, whatever du hinstellst. Ne? Also das ist, aber im Punkt zu Effekthascherei, das war tatsächlich von Anfang an bei der Urführung schon die große Kritik und Tosca hat tatsächlich lang gebraucht, bis es sich wirklich durchgesetzt hat. Weil es halt wirklich ganz, ganz bösartige Kommentare gekriegt hat, von wegen Shabby Little Shocker, absolut unrettbar, ästhetisch unrettbar wurde es genannt. Richard Strauss meinte irgendwie notorische Kitsch schlechter Sorte. Also es war richtig böse Kritiken und auch von Kollegen ganz, ganz schlecht bewertet und meinte, das ist totaler Kitsch, diese ganzen Effekthascherei und sonst irgendwie. Das war ein großer, großer Kritikpunkt. Und war tatsächlich bei der Uraufführung gar kein, also es war ein, sagen wir mal, Achtungserfolg. Absolut kein Triumph und hat dann eine Zeit lang gebraucht, sich wirklich durchzusetzen. Und ich meine, wenn du denkst, heute, Tosca ist eines der absoluten Evergreens. Also es ist, glaube ich, jedes Jahr unter den Top 5 der meistgespielten Opern. Zu Recht auch.
Ja, ja.
Also es ist ein mega Erfolg. Aber das war eben dann am Anfang, fanden das viele zu, auch dann quasi wie diese Folterszene und so. Das war vielen dann in der Zeit, 1900, ne, gerade nach der Jahrhundertwende, too much. Das fanden die Leute total krass, das ist so total graphic. Das, was bei uns halt eigentlich total cool ankommt, war für denen teilweise einfach viel, viel
ja, zu viel. Ja, weil das ja auch so, also du hast da wirklich die Chance, ganz, ganz toll mit Kopfkino zu spielen. Das war jetzt in Imlingen so, du hast Cavaradossi, wie du es ja meistens nicht tust, nicht gesehen, keine Brutalität. Und dann kommt da einer mit so einer Zange raus. Ja. Oh, Gänsehaut, was ja, hat
du
der gemacht?
Es schon
hat
er eben
einen Zahn gezogen oder einen Nagel? Oh, furchtbar. Ja, und das ist ja die großartige Fähigkeit von Puccini, der Brutalität und das Schöne, so ganz nah beieinander zu haben. Also absolut faszinierend. Aber interessant, das wusste ich nicht, dass das so eine Startschwierigkeit
hat. Ja. Und es ist ja interessant, es gibt ja jetzt eigentlich jetzt nicht allzu viel Arien in dem Werk. Ne? Du hast klar, das ist die absoluten Renner. Cavaradossi kriegt sogar zwei.
Ja.
Aber Tosca hat im Prinzip wirklich als Arie nur Siddhartha. Es gab ja im Prinzip gar keine wirkliche Arie. Der hat halt seine kurzen Monologe oder sonst irgendwas. Aber es ist eigentlich ein sehr arienarmes Werk, weil eben das eine totale Hetzjagd ist. Das geht wirklich so von einem zum nächsten und da wird wirklich, da hast du gar keine Zeit irgendwie im Moment, du hast so, okay, jetzt kommt die schöne Arie. Und tatsächlich, Visidate kam ja auch etwas später dazu und Puccini war sich eigentlich bis zum Schluss nicht sicher, ob er das drinnen behalten will, weil er fand, das stört den Fluss.
Nein, ich finde, Visidate ist die Chance für eine Sängerin zu zeigen, wie sie Tosca anlegt, weil du kannst es als gebrochenen, traurigen Abschied vom eigenen Leben darstellen oder du sagst, ich gehe wirklich auf die Diva-Schiene und ich mache hier nochmal meinen letzten großen Auftritt.
Aber ich finde, das ist wie mit der Giovanna Stella, es ist dann meistens irgendwie so der Moment, wo zu wenig Charakter kommt und zu viel ist quasi, das ist jetzt mein Moment.
Ja, kommt drauf an, ob du es dann durchziehst. Aber das ist, was du am Anfang gesagt hast, da musst du auch ein guter Sänger, Sängerin, Darstellerin sein. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ist heute wieder überraschend, ob wir Repertoire oder raus sagen?
wir müssen langsam Werke suchen, die nicht repertoirefähig sind. Aber da finden wir. Ich habe schon so eine Liste da. Und auch die wird ein Schocker sein für manche.
Naja, ich sage ja immer, Ehre wem Ehre gebührt. Und wir sagen ja auch einfach nicht nur Repertoire oder nur raus, sondern für mich kriegt es dieses Mal ein absolutes Repertoire, weil ich sowas Schönes erlebt habe. Also Imling ist ja eine kleine Bühne im Chiemgau, das ist alles ganz süß. Und auf jeden Fall ist es auch schwer zu erreichen, deswegen man mit Shuttlebussen vom Parkplatz hin und auch wieder zurückgebracht wird. Und als wir im Bus zurück zum Parkplatz saßen, da saß ein Pärchen hinter uns. Die haben so angeregt darüber diskutiert, ob sie den Angelotti verraten hätten oder nicht. Also was sie in Toscas Situation gemacht haben und haben da ganz toll argumentiert. Ja, also gerade wenn du so jung bist und dann unter Druck gesetzt wirst. Nein, ich würde da auch. Und dann sagte er zu ihr, ja, würdest du mich auch verraten? Das fand ich herrlich.
Oh mein Gott, der Ehekrise. Aber genauso soll es sein. Also das soll ja anregen und es soll einem zum Nachdenken auch zum Reflektieren über das eigene Leben anregen. Auch wenn wir jetzt mal hoffen, dass wir nicht in diese Situation kommen.
Nee, bitte.
Aber das so soll Oper sein. Es soll darüber gesprochen werden.
Ja, und auch die, wenn wir wieder sagen, ob man das aktuell bezieht, die Grausamkeit von so auch einem unfair erlangten Machtgefälle. Also Das ist so böse und so gemein.
Es gibt ja auch jetzt Staaten, wo das, glaube ich, durchaus total aktuell ist. Also ja, es
diese,
ist nicht so,
diese
als wenn
Willkür.
Das eine totale Märchenwelt ist, ne?
Genau, diese Willkür. Und das macht das so packend. Und ja, deswegen gehe ich da auch mit dem Einstiegswerk, was du sagst. Vielleicht nicht nur wegen der schönen Musik oder der tollen Handlung, sondern...
Es kommt halt alles zusammen in dem Werk.
Es kommt alles zusammen, aber es hat die absolute zeitlose Fähigkeit, Menschen zu packen und sie emotional zu catchen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn viele Menschen dann so ihren Einstieg in die Opernwelt bekommen. Also ja, Repertoire.
Junge Leute, geht in Tosca.
Zum Schluss noch eine Frage, Daniel, weil... das ist auch immer so, also vielleicht ist das jetzt auch ein sehr bubbliger und nerdiger Witz, aber ich würde eigentlich gerne mal so ein Ranking machen, die Top 3 Dinge, mit denen Scarpia umgebracht wird. Es war so herrlich, in Immling haben sie Scarpia, also ganz klassisch in so eine Uniform gesteckt in dem Büro, und der spielte zu Beginn des zweiten Aktes Golf, wie das immer so dargestellt wird von so Ami-Chefs, die dann im Büro putten, und auf jeden Fall hat Tosca ihn nachher mit diesem Golfschläger erschlagen. Und zwar hat sie so fest zugehauen, dass dieser Kopf abgebrochen ist. Es war herrlich. Oh Gott, da habe ich gelacht. Was war der witzigste Gegenstand, den du je gesehen hast, mit dem Scarpia umgebracht wurde?
Ja, auch das ist, bringt uns wieder zu der Produktion zurück. Tosca wurde, das war echt ein krasser Moment. Da haben wir mit dem Stunt-Leuten intensiv gearbeitet. Es war erstmal eine Flasche, glaube ich, und danach kam aber die Schreibmaschine, die da stand zum Einsatz und wurde wirklich missbraucht dafür. Und das war schon ein krasser Effekt, weil du dann, also als wir das erste Mal geprobt haben, war ich so, oh. Aber wirklich so, oh, ekelhaft, quasi, da dreht total durch und schlägt denn da mehrmals mit dieser Schreibmaschine nur einen über den Kopf. Also das ist, war... Also Schreibmaschine, glaube ich, top zu schnell nichts.
Ja, das ist auf jeden Fall brutaler als der Golfschläger, obwohl der auch schwer ist. Ich überlege gerade, was ist es im Original?
Das ist ein Messer vom Tisch, weil das ganze Essen ja am Tisch ist. Und dann blickt sie da dieses große Messer und das steckt sie ihm rein und sagt dann, Questo il bacio di Tosca, das ist der Kuss von Tosca. Also... Drama pur.
So muss man meine Geburtstagstorte anschneiden.
Da gibt's ja dieses coole Meme mit der Queen, wo sie dieses Messer in die Torte setzt und dann sagt so, Tosca im zweiten Akt zu Scarpia, also I'll just put a knife in it.
Sehr schön. Also wer in nächster Zeit Geburtstag hat, probiert's mal so. Ihr bekommt auf jeden Fall einen Tosca-würdigen Auftritt dadurch. Und damit sind wir am Ende unserer Tosca-Folge gelandet. Wir waren jetzt sehr romantisch unterwegs in den letzten oder in unseren ersten 3 Folgen. Deswegen als kleiner Teaser werden wir uns nächstes Mal an den großen Meister Mozart wagen. Und da ist, glaube ich, auch nicht alles Gold, was glänzt.
Nee, definitiv nicht.